Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Hier geht es um den Schutz der Ehe, Artikel 6 Grundgesetz. Was sind die Gehalte des Schutzes der Ehe? Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, wie sie etwa nachzulesen ist im Spanierbeschluss aus dem Jahr 1971, enthält Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz, Zitat, sowohl ein klassisches Grundrecht auf Schutz vor Eingriffen des Staates, wie eine Institutsgarantie, wie auch eine wertentscheidende Grundsatznorm für das gesamte Ehe- und Familienrecht. Was sind nun diese drei Gewährleistungsgehalte? Das klassische Grundrecht ist ein Abwehrrecht gegen den Staat, dazu sogleich mehr. Die Institutsgarantie verpflichtet den Gesetzgeber, Zitat, Ehe als Lebensform anzubieten und zu schützen, so das Bundesverfassungsgericht 2002 in seiner Entscheidung zum Lebenspartnerschaftsgesetz. Zur Institutsgarantie möchte ich insbesondere auf das Grundlagenvideo zur Normprägung und zu Einrichtungsgarantien verweisen. Schließlich enthält Artikel 6 Absatz 1 als dritte Dimension eine wertentscheidende Grundsatznorm. Was meint das? Das meint, Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz ist bei der Auslegung und Anwendung des Zivilrechts zu berücksichtigen. Schließlich, vierte Gewährleistungsdimension, die heute dem Artikel 6 entnommen wird, ist ein besonderer Gleichheitssatz. Wen umfasst der persönliche Schutzbereich des Eherechts? Grundsätzlich gilt Artikel 6 Absatz 1 nur für natürliche Personen. Geschützt sind also die Ehepartner jeweils, auch Ausländer oder Staatenlose, wie das Bundesverfassungsgericht im genannten Spanierbeschluss 1971 festgehalten hat. Dabei wird nicht nur das Individuum geschützt, also die jeweiligen Ehepartner, sondern es wird auch geschützt die gelebte Gemeinschaft, also das Zusammensein der Ehepartner, wie das Bundesverfassungsgericht etwa in der Entscheidung zum Familiennachzug aus dem Jahr 1987 festgehalten hat, demzufolge sich jeder Ehegatte auf den Schutz des Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz berufen kann, auch wenn nur einer von staatlichem Handeln beeinträchtigt wird. Daneben entnimmt das Bundesverfassungsgericht der Dogmatik von Artikel 6 ein Leitbild der Einheit von Ehe und Familie. Auch das wirkt zurück auf den Schutz der gelebten Gemeinschaft in der Ehe. Was umfasst der sachliche Schutzbereich des Eherechts? Schutzgegenstand ist die Ehe. Was ist die Ehe? Die Ehe ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die durch freien Entschluss unter staatlicher Mitwirkung begründete, auf Dauer angelegte, gleichberechtigte Vereinigung von Mann und Frau, über deren Ausgestaltung beide frei bestimmen können. Darunter fällt auch eine wirksam nach ausländischem Recht geschlossene Ehe, und zwar selbst dann, wenn für den deutschen Verlobten die Verbindung als Nicht-Ehe zu beurteilen ist, eine sogenannte hinkende Ehe. Nicht umfasst sind allein kirchlich geschlossene Ehen, Zwangsehen, Scheinehen und Mehrehen, wobei im Bereich der Mehrehen eben auf das Konzept der hinkenden Ehe zu verweisen ist. Was ist nun das geschützte Verhalten hinsichtlich des Schutzgegenstands Ehe, das vom sachlichen Schutzbereich des Eherechts umfasst wird? Wir machen also einen kleinen gedanklichen Sprung vom Schutzgegenstand hin zum geschützten Verhalten. Geschützt ist die Eheschließung. Zur Eheschließung zählt die freie Wahl des Ehepartners, die Wahl des Familiennamens und auch die Wahl des Güterstands, in dem die Eheleute miteinander leben wollen. Geschützt ist ferner das tatsächliche Zusammenleben und ebenfalls geschützt wird durch das Eherecht die Ehevertragsfreiheit, also die Freiheit, die Einzelheiten, insbesondere in vermögensrechtlicher Hinsicht, frei zu regeln und hierfür Vertragsfreiheit in Anspruch zu nehmen. Geschützt ist ferner die Ehescheidung, also auch die Beendigung einer ehelichen Lebensgemeinschaft. Die negative Eheschließungsfreiheit ist dem Bundesverfassungsgericht zufolge nur durch Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt, wie sich aus der Sorgerechtsentscheidung aus dem Jahr 1981 ergibt. Das heißt, der Zwang, eine Ehe einzugehen, wird nicht vom Schutzbereich des Eherechts umfasst. Wie sieht es nun aus mit nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften? Inwiefern unterfallen sie dem Schutzbereich des Eherechts? Nach weitgehend einhelliger Auffassung unterfallen diese Lebensgemeinschaften nicht dem sachlichen Schutzbereich, denn hier geht es um einen bewussten Verzicht auf den staatlichen Mitwirkungsakt. Es handelt sich um ein Aliud zur Ehe, das ist den Partnern in der Lebensgemeinschaft, in der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft auch bewusst. Ihre Lebensform ist damit nur über Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz geschützt und genießt nicht den weitergehenden Schutz des Eherechts. Wie sieht es aus mit eingetragenen Lebenspartnerschaften? Auch diese waren ein Aliud zur Ehe. Das Argument war hier lange Zeit, wie oben geschildert, dass die Geschlechtsverschiedenheit als konstitutiv für die Ehe im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz angesehen wurde, sodass auch hier der Schutz für eingetragene Lebenspartnerschaften über Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz konstruiert wurde. Wie sieht es mit eingetragenen Lebenspartnerschaften aus? Eingetragene Lebenspartnerschaften waren ebenfalls ein Aliud zur Ehe. Wie wir oben gesehen haben, war nach zwar bestrittener, aber wohl doch herrschender Auffassung die Geschlechtsverschiedenheit konstitutives Element für den Ehebegriff im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Schutz für die eingetragenen Lebenspartnerschaften gab es damit nur über Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, nicht über Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz. Seit dem 01.10.2017 gibt es, wie wir gesehen haben, keine neuen Lebenspartnerschaften mehr, sodass sich diese Frage nicht mehr stellt. Was stellt nun einen Eingriff in das Eherecht dar? Eingriffe in das Eherecht sind hier weit zu verstehen im Sinne des modernen Eingriffsbegriffs. Was sind Beispiele für Eingriffe? Als Beispiel für einen Eingriff, den man mit dem klassischen Verständnis zu greifen bekommt, wäre etwa ein Gesetz, die Eheschließung nur solchen Paaren zu ermöglichen, die bereits seit 5 Jahren als Paar zusammenleben. Das wäre ein Eingriff nach klassischem Eingriffsverständnis. Mit diesem klassischen Eingriffsverständnis nicht zu greifen, sondern nur unter den modernen Eingriffsbegriff fallend, wären Beeinträchtigungen der Ehe im materiell-wirtschaftlichen Bereich, die Erschwerung der Vereinbarkeit von Ehe und Berufsausübung oder ein irgendwie ausgeübter Druck, eine Ehe aufzulösen. Damit umfasst der Eingriff alle staatlichen Maßnahmen, die die Ehe auch im materiellen wirtschaftlichen Bereich beeinträchtigen. Keine Eingriffe sind dagegen Regelungen zur Ausgestaltung der Ehe, beispielsweise Paragraphen 1303 folgende, 1589 folgende oder 1626 folgende BGB. Das liegt daran, dass es sich hier um ein normgeprägtes Grundrecht handelt. Hierzu verweise ich nochmal auf das Grundlagenvideo zur Normprägung und zur Einrichtungsgarantien. Die Abgrenzung zwischen einem Eingriff und einer Ausgestaltung ist im Einzelnen diffizil. Man kann ein bisschen als Faustformel, als Merkposten mitnehmen, dass ein Eingriff erst dann gegeben ist, wenn an die Ehe negative Folgen geknüpft werden oder das Institut als solches eingeschränkt wird. Kann ein Eingriff in das Eherecht gerechtfertigt werden? Was ist die verfassungsrechtliche Rechtfertigung? Die Formulierung im Rahmen der Gesetze, die wir in Artikel 6 Absatz 1 lesen, ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, etwa im Spanierbeschluss von 1971, missverständlich. Damit sei insbesondere nicht gemeint ein Gesetzesvorbehalt. Das Schutzgebot der Vorschrift ist weder, so das Bundesverfassungsgericht im Wortlaut, ist weder durch einen Gesetzesvorbehalt noch auf andere Weise beschränkt. Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz ist nach dieser Rechtsprechung folglich vorbehaltlos gewährleistet. Eingriffe sind damit nur durch verfassungsimmanente Schranken, also durch kollidierendes Verfassungsrecht, vorstellbar und zu rechtfertigen, insbesondere also durch Grundrechte Dritter und durch sonstige Rechtsgüter von Verfassungsrang. Auf der Ebene der Schrankenschranken bedeutet dies wiederum, dass wir praktische Konkordanz herstellen müssen, also einen schonenden Ausgleich zwischen den kollidierenden Verfassungsnormen mit dem Ziel der gegenseitigen Optimierung verfolgen. Dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung und zum Wrap-up. Auf der Ebene des Schutzbereiches ist in persönlicher Hinsicht anzumerken, dass lediglich natürliche Personen dem Schutz von Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz unterfallen, jeder Ehepartner, auch Ausländer und Staatenlose. In sachlicher Hinsicht sind die Ehe und jedes damit zusammenhängende Verhalten geschützt. Eingriffe sind sowohl nach klassischem als auch nach modernem Eingriffsbegriff denkbar. Die verfassungsrechtliche Rechtfertigung sieht auf Schrankenebene keinen Gesetzesvorbehalt vor, sodass nur kollidierendes Verfassungsrecht in Betracht kommt. Bei den Schrankenschranken ist wie gehabt die praktische Konkordanz vorzunehmen und insbesondere damit eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit im Rahmen dieses Videos zur Ehefreiheit.